Predige über die Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen zur Stunde des Gebets, den neunten, in den Tempel hinauf. Und ein Mann, der von Mutterleib an lahm war, wurde herbeigetragen, den setzte man täglich an die Tür des Tempels, die die Schöne heißt, um von denen, die in den Tempel hineingingen, ein Almosen zu erbitten. Und als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Er aber heftete den Blick auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel fest, und er sprang auf, stellte sich hin und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel ein, in dem er umherging und sprang und Gott pries. Und alles Volk sah ihn umhergehen und Gott preisen. Sie erkannten ihn aber, dass er der war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Staunen über das erfüllt, was ihm widerfahren war. Während er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Verwunderung zu ihnen zusammen bei der sogenannten Halle Salomos. Es gibt ein lateinisches Sprichwort, das heißt Nomen est Omen. Der Name ist eine Vorahnung von dem, was die Person bringen wird. Das gilt sicher für viele Namen. Der Name Jesus ist auch so ein wunderbarer Name und heißt auf Deutsch übersetzt Gott errettet oder Gott befreit. Das heißt, allein der Wortlaut dieses Namens ist schon eine wunderbare Ankündigung. In unserer Geschichte heute hier geht es um diesen Namen und um seine Wirkung. Der Petrus und Johannes gingen zur neunten Stunde in den Tempel, um zu beten. Die neunte Stunde kann man leicht errechnen. In Israel fing die erste Stunde morgens um 6 Uhr an. Die neunte Stunde ist also dann mittags um 15 Uhr. Es war die Zeit, in der das Abendopfer im Tempel schon gebracht wurde und war für viele fromme Juden und später für die ersten Christen eine feste Gebetszeit. Es ist also erstaunlich, diese beiden hatten feste Gebetszeiten. Jemand sagte mal über Christen: Wer nicht zu einer bestimmten Zeit betet, der betet oft dann gar nicht mehr. Es ist keine Verpflichtung der Bibel, dass man eine bestimmte Zeit haben muss, aber es ist hilfreich, zu einer bestimmten Zeit am Tag zu beten, um Zeit zu haben für das Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Während des Tages beten Christen dann auch, aber mehr so sporadisch, mal über dieses oder jenes reden sie mit Gott. Es ist also gut, mindestens eine feste Gebetszeit am Tag zu haben. Dann geht der Petrus da nicht alleine hin, der geht mit dem Johannes hin. Das heißt, er betet nicht alleine, der hat einen Gebetspartner. Es ist für viele Christen, gerade auch in der evangelischen Kirche, völlig ungewohnt, mit einem Partner zusammen zu beten. Aber es ist biblisch und ist sehr bewährt und sehr hilfreich. Einer allein erlahmt in seinem Gebet sehr schnell, während ein anderer ihn unterstützen, stärken und auch neue Dinge vielleicht vorschlagen kann, für die sie beten wollen. Für manchen ist der Ehepartner ein Gebetspartner. Manche hat einen anderen Partner, mit dem er sich ein- oder zweimal in der Woche trifft, um mit ihm zu beten. Mancher betet alleine. Es ist also eine Ermutigung, einmal zu festen Gebetszeiten, auch eine Ermutigung, eventuell nach einem Gebetspartner Ausschau zu halten, wenn der Einzelne das möchte. Jetzt ist die Frage, worum hätten die zwei wohl gebetet, wenn sie in den Tempel gingen? Ich könnte mir vorstellen, die haben gebetet oder wollten beten, dass Gottes Name, der Name Jesu, verherrlicht wird, dass die Gemeinde wächst, dass sie persönlich von Gott geführt werden, dass sie einen guten Dienst tun für Jesus. Aber ehe sie überhaupt anfingen zu beten, saß da einer an der Tür und bettelte. Wahrscheinlich saß der da schon oft, denn es heißt hier sogar, er saß täglich dort. Und da Johannes und Petrus sicher nicht das erste Mal im Tempel waren, sind sie wahrscheinlich schon ganz oft an ihm vorbeigegangen, wenn er da irgendwo saß. Aber an diesem Tag hielt er ihnen so die Hand hin und bat um ein Almosen, das heißt um eine kleine finanzielle Unterstützung, so wie Bettler das tun, so ganz dringlich, äußerlich, beachte mich. Aber innerlich schon enttäuscht und gleichgültig, weil sie wissen, die meisten gehen vorbei. Und wenn dann einer ihnen was gibt, dann wirft er ihnen da so 50 Pfennig rein, ziemlich unpersönlich. Der Petrus an diesem Tag geht dann eben nicht vorbei, sondern sieht ihn an und dann sagt er, Silber und Gold habe ich nicht. Das heißt, das, was du erwartest, kriegst du von mir nicht, weil ich es nicht habe. Wahrscheinlich war der Petrus oder vielleicht war der Petrus genauso arm wie der Bettler, der da saß. Durchaus möglich, denn der lebte auch von Spenden wahrscheinlich innerhalb der Urgemeinde. Möglicherweise. Er hatte also vielleicht gar nicht mehr als der andere. Aber er sagte, was ich habe, das will ich dir geben. Nun die Frage, was hat er denn? Vielleicht eine gute Ausbildung als Fischer. Was hat er noch? Ein bisschen Lebenserfahrung. Nein, er hat etwas Wunderbares, was jeder Christ auch hat. Er hat den Namen Jesus. Und den will er ihm geben. Und deshalb schaut er ihn an und sagt, sieh uns an. Und als er sie ansieht, ergreift er seine Hand und sagt, im Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und geh umher. Und das Schöne ist, er hat nicht nur eine Glaubenshaltung dabei, dass er sagt, steh auf, sondern er kommt auch zu einer Glaubenshandlung, indem er ihn ergreift und ihm hilft, aufzustehen. Und tatsächlich, der steht auf und seine Gelenke festigen sich und er fängt an, da umherzuspringen. Und führt einen wahren Freudentanz auf und lobt Gott dabei. Das ist schön, genau das ist Glauben, dass wir etwas an uns geschehen lassen, was Gott im Namen Jesu tut. Er wird wiederhergestellt und kann laufen. Er war schon über 40 Jahre alt, steht hier. Und so lange war er schon gelähmt. Bisher hatte eigentlich keiner für ihn Glauben gehabt. Vielleicht hat er als Kind mal gebetet, lieber Gott, heile mich doch. Und ist er nicht geheilt worden und war vielleicht doch resigniert. Keiner hatte Hoffnung für ihn. Ist ja auch heute manchmal so bei uns, dass irgendjemand eine Behinderung hat. Es muss keine körperliche sein. Es könnte ja eine seelische sein oder psychisch oder wie auch immer, irgendeine innere oder äußere Bindung. Und das behindert ihn und wir haben uns dran gewöhnt, der ist eben mal so. Aber da war einer, beziehungsweise zwei, die hatten an diesem Tag Glauben für ihn, der Petrus und der Johannes, und das hat sein Leben verändert. Das ist schön, wenn Gott uns Glauben schenkt für einen anderen, so dass wir ihm helfen können, auf die Beine zu kommen. Es wird sicher nicht an jedem Tag geschehen, denn die sind an dem ja wahrscheinlich auch schon ganz oft vorbeigegangen, aber an diesem Tag war es soweit. Sie nahmen diesen Mann mit in den Tempel und dort hat er Gott gelobt und gepriesen und sprang weiter umher. Es war eigentlich eine Art getanztes Gebet, wenn man so will. Er sprang vor Freude. Das ist schön. Sie wollten zu zweit beten, jetzt haben sie eben zu dritt gebetet. Es war ein bisschen unruhiger geworden, als sie gedacht hatten, aber sehr schön. Und es war eigentlich eine Gebetserhörung, ehe sie daran dachten. Sicher, sie wollten ja beten, dass Jesu Name verherrlicht wird. Und ehe sie zum Beten kamen, geschah das schon vor der Tür. Ich fand es so nett, eine Familie von uns, die auch heute Morgen hier sind, sagten, wir haben zu unserer Konfirmation Leute eingeladen. Und wir haben für alle gebetet, nur für einen nicht. Der kam nämlich überraschend aus dem Ausland praktisch bei uns vorbei. Aber genau dieser eine hat sich an dieser Konfirmation für Jesus entschieden. Ausgerechnet der, für den sie nicht gebetet haben. Das finde ich schön so. Praktisch vor der Tür sitzt jemand, aber der steht auf, als er den Namen Jesu hört. Es steht mal in Jesaja sehr schön, Kapitel 65, Vers 24. Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich hören. Manchmal ist Gottes Gebetserhörung praktisch schon da, ehe wir sie überhaupt unser Anliegen aussprechen können. aber er weiß, was wir möchten und handelt entsprechend. Dieser Mann ist also gesund, alle sehen ihn und sind sehr, sehr erstaunt, weil sie wussten, der war krank, dem konnte keiner helfen. Und sie laufen dann alle zusammen und das wird für den Petrus die Gelegenheit zu predigen. Dieses Wunder, was er getan hat, indem er ihn geheilt hat, nennt die Bibel eine Zeichenhandlung. Denn als Jesus auferstanden war, hatte er seinen Jüngern gesagt, in Markus 16, folgende Zeichen werden euch begleiten. In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben, Tote auferwecken, Kranke heilen, in anderen Zungen reden. Und genau das geschah jetzt. Sie konnten hier Kranke heilen. Ich habe nur eine Bitte, wenn ihr vielleicht den Rest des Gottesdienstes ganz ruhig seid. Stört mich sehr. Ja? Fein. Und er konnte Kranke heilen und sie aufrichten. Das war eine Zeichenhandlung, ein Hinweis darauf, dass Jesus Leute auf die Füße stellt. Nicht nur körperlich, sondern auch menschlich. Und das ist fein, wenn Leute merken, da geschieht etwas. Es war eine Zeichenhandlung. Jeder von uns kennt Zeichen, Verkehrszeichen. Beispielsweise, da hängt so ein Stück Blech an einem Pfosten. Das Stück Blech hat eigentlich keinen Wert, aber es ist ein Hinweis auf das, was auf der Straße geschehen soll. Und deshalb beachten wir es. Oder da ist so ein Blatt Papier, wo wir vieles geschrieben haben und dazwischen sind lauter Zeichen. Die Zeichen als solche haben keinen Wert. Ich habe noch nie einen Brief bekommen, der nur aus Zeichen bestand, lauter Kommas, Punkte, Ausrufungszeichen, Anführungszeichen. Sondern die Zeichen unterteilen das, was da geschrieben steht, oder heben es hervor, indem ein Ausrufungszeichen dahinter ist. Das heißt, sie haben den Wert nie in sich, sondern immer nur darin, worauf sie hinweisen. Und so war dieses Wunder hier eigentlich nur der Aufhänger für eine wunderbare Predigt. Denn jetzt kamen da ein paar hundert Leute zusammen und der Petrus hat dann gepredigt über diesen wunderbaren Namen Jesus. Er hat gesagt, ihr habt ihn vielleicht hier noch kennengelernt, wie er dann gekreuzigt wurde, aber der ist auferstanden, wir haben ihn erlebt. Und in seinem Namen könnt ihr Vergebung der Sünden und ewiges Leben empfangen und werdet von Gott angenommen. Und an diesem Tag sind einige hundert Leute wahrscheinlich zum Glauben gekommen. Das heißt nämlich, dass die Zahl der Gläubigen dann insgesamt bis auf 5000 stieg, während die letzte Zahl, die erwähnt worden waren 3000 gewesen. Sind also sicher mehr als 2 oder 3 zum Glauben gekommen an Jesus an diesem Tag im Tempel. Das heißt, sie haben verstanden, was Gott sagen wollte und haben zum ersten Mal in ihrem Leben den Namen Jesus angerufen. Das hatte der Petrus auch schon in der Pfingstpredigt erwähnt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und es wäre mein Wunsch für jeden, der heute Morgen hier ist, dass er in seinem Leben auch diesen Namen Jesus anruft. Viele beten, wenn sie in Not sind, manche auch vorm Essen oder danach. Aber es ist schön, wenn wir den Namen Jesus anrufen. Manche unter uns hat das noch nie getan. Er betet, lieber Gott, lieber Vater. Das hatten die Juden auch getan, die beteten immer zu Gott. Aber den Namen Jesus, den hatten sie noch nicht angerufen. Und an diesem Tag haben das viele getan und wurden Christen und empfingen das ewige Leben und Vergebung durch Gott. Das ist schön, diesen Namen anzurufen. Das ist ein ganz wunderbarer Name, den wir jeden Tag im Gebet anreden können. Der Petrus hatte nicht nur Erfolg mit seiner Predigt, sondern er bekam auch noch eine Spezialbeachtung. Die Priester schickten hin und ließen ihn über Nacht im Gefängnis übernachten, zusammen mit dem Johannes. Sie waren nicht so begeistert über diesen Namen Jesus. Es ist erstaunlich, dass es auch heute Leute so mitten in der Kirche gibt, richtig? Leute, die protestantisch oder katholisch oder was auch immer sind, die sich ärgern über diesen Namen Jesus und sagen, so primitiv, so einfach kann das doch gar nicht gehen, dass man nur diesen Namen Jesus anruft und dann bei Gott schon gerettet ist. Da muss man doch sicher was dazu tun. Da muss man bemühen, seinen Charakter zu veredeln. Da muss man sich anstrengen, Nächstenliebe zu üben. Da muss man innerlich gut werden und all diese Dinge. So einfach kann das doch gar nicht sein. Das ist schade, es ist tatsächlich so einfach, dass wir nur den Namen Jesus anrufen brauchen und dann gerettet werden. Das finde ich sehr fein, weil es für jedes Kind möglich ist und jedem Professor auch noch das Richtige ist, auch wenn er dazu Glauben braucht. Als er dann verhört wurde von diesen Priestern, der Petrus, hat er ihnen das Gleiche noch einmal gesagt. Da hat er ihnen gesagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel für die Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Es heißt nur diesen einen Namen, weder Mao Tse, noch Konfuzius, noch Buddha, noch Mohammed, noch was weiß ich, wer auch immer, irgendein Wirtschafts- oder sonstiger Finanzexperte. Nur dieser eine Name, in dem werden wir von Gott gerettet. Und dann wurden sie bedroht und Petrus sagte, ich werde fröhlich weiter predigen, denn dieser Name ist ein Name, den alle hören und kennen sollen. Das ist schön. Kennst du diesen Namen? Gebrauchst du ihn für dich persönlich? Gebrauchst du ihn für andere, um sie auf die Beine zu stellen? Ich glaube nicht, dass der Petrus jetzt umherging in Jerusalem, überall, wo er so ein Bettler saß, besah, ging er hin und reichte ihm die Hand, sagt, steh auf in Jesu Namen und du auch und du auch. Glaube ich nicht, sondern er hat gerade diesen einen geheilt, weil er wusste, der ist jetzt dran, für den habe ich einen Auftrag. Es war ja auch bei Jesus so. Jesus sagte kurz vor seinem Tod, ich habe das Werk vollendet, das Gott mir gab. Ist doch schön, ich habe das Werk vollendet, das Gott mir gab. Und trotzdem hatten noch viele nichts von ihm gehört, trotzdem gab es noch viele Kranke und Besessene in seiner Zeit, die er alle nicht geheilt hat. Und trotzdem sagt er, ich habe genau das getan, was Gott für mich vorbereitet hatte. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Das heißt, wo er einen Auftrag hatte, hat er gehandelt. Und wo er keinen hatte, hat er nichts getan. Not allein ist noch kein Grund zum Handeln, sondern ist die Frage, ob Gott dir an dieser Stelle einen Auftrag gibt. Manche hat sich in irgendetwas hineingestürzt, um zu helfen, und hat große Schwierigkeiten auf sich genommen, weil es nicht Gottes Auftrag war für ihn. Der Petrus wusste, hier möchte Gott handeln und er hat in Jesu Namen einen auf die Beine gestellt. Das ist schön. Und hinterher kamen noch viele auf ihre Glaubensfüße zu stehen. Man könnte sagen, Christen haben immer mehr. Christen haben immer mehr als ihre Umgebung. Vielleicht nicht mehr Geld, nicht mehr Bildung, nicht mehr Anstand. Aber sie haben diesen Namen Jesus, den haben sie mehr. Und das ist schön. Den können sie auch anbieten, einem anderen sagen. In diesem Namen Jesus empfängst du ganz viel. Empfängst du Vergebung deiner Sünden, ewiges Leben, einen bleibenden Sinn für dein Leben, die Führung Gottes, Gebetserhörung. In diesem Namen Jesus fängst du an, die Bibel überhaupt kennen und verstehen zu lernen. Und du wirst ihn immer mehr lieb gewinnen. Vielleicht wird Gott in dieser kommenden Woche dem einen oder anderen von uns Gelegenheit geben, irgendjemand zu begegnen, dem er sozusagen auf die Füße helfen kann. Kann auch sein, dass dir keiner begegnet, dem du auf die Füße helfen kannst, aber es wäre möglich. Wir haben diesen Namen Jesus und in diesem Namen können wir helfen und einen anderen aufrichten. Dieser Aufgerichtete geht mit in den Tempel. Der Tempel ist für mich ein Bild für die Gemeinde. Das heißt, er bleibt nicht draußen vor der Tür sitzen, sondern der wird da mit hineingenommen und freut sich mit den anderen und lobt Gott. Wenn ich das zusammenfasse, geht es letztlich in der ganzen Geschichte nur um eines, um diesen wunderbaren Namen Jesus. Dieser Name hat diesen Mann aufgerichtet. Es war nicht der Petrus, der ihn aufgerichtet hat, sondern Jesus. Aber der Petrus hat ihm geholfen. Er hat geglaubt, dass Jesus das tut und der andere kam auf die Beine. Durch diesen Namen kamen anschließend wahrscheinlich einige hundert Leute zum Glauben und wurden Christen und empfingen Versöhnung mit Gott und ewiges Leben. Diesen Namen Jesus kann jeder von uns anrufen, für sich persönlich und auch im Gebet für andere. Es kann sein, dass Gott dich zum Segen setzt für deine Umgebung. Es kann sein, dass er dir jemand zeigt, den du aufrichten kannst. Christen haben immer mehr, nicht mehr an Bildung oder ähnlichen Dingen, sondern mehr, weil sie diesen wunderbaren Namen Jesus kennen, den sie einsetzen können im Gebet, aber auch in der Handlung, um Gott zu ehren und Menschen auf die Beine zu helfen.